SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Nach dem Attentat auf den US-Präsidentschaftsbewerber und ehemaligen Präsidenten Donald Trump hat sich der amtierende Präsident Joe Biden mit einer Rede an die Nation gewandt. Für diese Art von Gewalt, so Biden, gäbe es keinen Platz in Amerika und das gelte ohne Ausnahme. Aus Washington berichtet Isabel Karras.
Gleichzeitig räumte er ein, der Wahlkampf in den USA sei von einer sehr aufgeheizten politischen Rhetorik geprägt. Doch nach den Schüssen auf Trump sollten alle Amerikanerinnen und Amerikaner einen Schritt zurücktreten und nachdenken. Auch darüber, dass sie Nachbarn und Freunde seien, keine Feinde, so der Präsident. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania waren am Samstag Schüsse auf seinen Herausforderer Trump abgefeuert worden. Bei dem Schützen handelt es sich um einen 20-Jährigen aus der Nähe von Pittsburgh. Bei seinem Angriff hat er nicht nur Trump leicht am Ohr getroffen, sondern auch zwei Zuschauer schwer verletzt und einen getötet. Laut FBI soll der Täter allein gehandelt haben. Sein Motiv ist weiter unklar.
Auch deutsche Politikerinnen und Politiker sind geschockt nach dem Anschlag auf Trump. Bemerkenswert, wie Stimmen aus allen Parteien mahnen, Gewalt dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Und sie sagt, es ist höchste Zeit, mal innezuhalten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Schüsse sind gefallen im amerikanischen Wahlkampf. Dabei hat der noch gar nicht richtig angefangen. Die Bilder von Donald Trump, der mit blutverschmiertem Gesicht die Faust reckt und seine Anhänger zum Kampf aufruft, sind um die Welt gerast. Und jetzt schon ikonisch. So aufgeheizt wie in den USA ist die Stimmung hier nicht. Auch ist das Land längst nicht so gespalten wie die Vereinigten Staaten. Aber was aus einer Vorbilddemokratie werden kann, das macht offenbar auch den Politikerinnen und Politikern in Berlin zunehmend Angst. Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, so heißt es vom Bundespräsidenten bis zu den Vorsitzenden der AfD. Ja, stimmt. Und stimmt auch schon lange, bevor so eine extreme Eskalationsstufe wie in den USA erreicht ist. Denn auch das stimmt, Worte bereiten den Boden für Gewalt. Deshalb wünsche ich mir, liebe Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, jetzt in Ostdeutschland und nächstes Jahr bundesweit, überlegt lieber einmal mehr, bevor ihr einen raushaut. Und liebe Wählerinnen und Wähler, bleibt cool und surft nicht mit auf jeder Empörungswelle. Amerika ist leider nicht great again.
Die Meinung von Eva Ellermann. Rund 6 Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat CDU-Chef Friedrich Merz betont, dass seine Partei Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, nicht ausschließe. Die CDU-Landesverbände hätten in dieser Hinsicht freie Hand, hat Merz im ARD-Sommerinterview gesagt. Ronald Lessig berichtet.
Merz begründete das mit Äußerungen von Thüringens CDU-Chef Vogt. Dieser habe erklärt, dass beim Bündnis Sahra Wagenknecht so wörtlich vernünftige Leute seien, mit denen er vernünftig zusammenarbeiten könne. Merz bekräftigte aber, dass er auf Bundesebene eine Zusammenarbeit mit dem BSW weiter ausschließe. Auch eine Kooperation mit der AfD und der Linkspartei komme nicht in Frage, weder im Bund noch in den Ländern. Noch vor etwa 3 Monaten hatte der CDU-Chef jede Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht abgelehnt und das mit extremistischen Tendenzen begründet. Später relativierte er seine Aussage. Umfragen zufolge könnte die CDU in Sachsen und Thüringen zusammen mit dem BSW eine Regierungsmehrheit erreichen.
Nach der Gewalttat in Albstadt im Zollernalbkreis ist die Polizei weiter dabei, die Hintergründe zu klären. Insbesondere sei unklar, wie die Tat genau abgelaufen sei. Ein Mann soll gestern dort seine Mutter und seinen Sohn, einen FDP-Politiker, getötet haben. Julia Klebitz.
Auf ihren Kanälen in den sozialen Medien schreibt die FDP Baden-Württemberg: Heute haben wir nicht nur einen großen liberalen und engagierten Europäer verloren, sondern auch einen herzlichen Menschen, den wir alle sehr geschätzt haben. Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer und mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete veröffentlichten im Internet Beileidsbekundungen. Ein 63-jähriger Mann hat am Sonntag in einem Wohngebiet in Albstadt-Lautlingen offenbar seinen 24-jährigen Sohn und seine 84-jährige Mutter getötet. 2 weitere Familienmitglieder wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde ebenfalls tot aufgefunden.
SWR aktuell, Euro 2020. 2024.
Nach dem 2:1 gegen England ist Spanien neuer Fußball-Europameister. Zum vierten Mal, das ist Rekord. Spaniens Rodrigo Hernández Cascante, genannt Rodri, sagte nach dem Sieg:
Wir werden wahrscheinlich erst in ein paar Jahren verstehen, was wir hier geleistet haben. Wir haben Geschichte geschrieben, das bleibt für immer.
Nach dem vierten Titel bei einer Fußball-EM ist Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente stolz auf seine Spieler und er hat gesagt, der Finalsieg sei verdient gewesen. Er spornt aber auch zu weiteren Erfolgen an.
Man kann sich immer verbessern. Das ist die große Tugend dieses Teams. Wir freuen uns heute, aber wir wollen auch das nächste Turnier gewinnen und da noch besser sein. Und das werden wir schaffen, denn diese Spieler sind ein Vorbild für alle.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute erstmal viel Sonne. Im Laufe des Nachmittags allerdings ziehen Wolkenfelder auf und die Luft wird allmählich schwüler. Höchsttemperaturen heute 24 Grad in der Eifel und im Westerwald und bis zu 32 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Am Abend und in der Nacht breiten sich dann von Westen her teils kräftige Schauer und Gewitter aus.
SWR aktuell. Hintergrund.
Nass geht's weiter. Dauerregen, Starkregen, Nieselregen. Warum Wetter und Klima nicht das gleiche sind und was das mit uns zu tun hat. In unserer SWR Aktuell-Serie schauen wir in dieser Woche auf das scheinbar Gegensätzliche. Auf den Sommer, der zumindest an manchen Stellen und zu manchen Zeiten ins Wasser fällt. Und auf die Erderwärmung, die uns trotzdem zu schaffen macht. Auf gefüllte Wasserspeicher und überflutete Felder und die gleichzeitige Sorge vor Trockenheit und Hitze. Wie gehen wir mit diesen Eindrücken hier bei uns und am anderen Ende der Welt um und was ist zu tun? Einer der renommiertesten Klimaforscher weltweit ist Professor Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Sie sprechen ja nicht nur mit Wissenschaftlerkollegen, sondern auch mit Entscheiderinnen und Entscheidern in Politik und Wissenschaft und natürlich auch mit Menschen im ganz normalen Leben. Lässt da der Schwung ein wenig nach beim Klimaschutz, wenn die Leute diese Hitze nicht selbst spüren?
Ja, das ist in der Tat so, dass dann der Klimawandel, die globale Erwärmung, um die geht es ja so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber man darf ja nicht vergessen, und das habe ich schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder hervorgehoben, dass man tatsächlich längere Zeiträume betrachten muss. Wir haben es ja mit einem kognitiven System zu tun und das schlägt man in die eine oder in die andere Richtung aus. Und wenn man die Folgen der globalen Erwärmung sehen will, dann muss man eben am besten Jahrzehnte betrachten und dann kann man einfach die Auswirkungen auch nicht missen.
Ab wann ist denn sehr viel Regen nicht nur sehr viel Regen, sondern ein Problem, das sehr wohl mit Klimawandel und Klimakrise zu tun hat?
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, es geht ja nicht nur um Regen. Ich möchte in dem Zusammenhang mal auf mein allererstes Buch hinweisen, das 2003 erschienen ist, also vor über 20 Jahren. Und dieses Buch heißt Hitzerekorde und Jahrhundertflut. Und das hat eben schon angedeutet, dass wir nicht nur über Starkregen sprechen, wir sprechen dann auch auf der anderen Seite von extremer Dürre, von Waldbränden und solchen Geschichten. Das heißt also, unser Wetter wird insgesamt extremer und deswegen dürfen wir uns jetzt nicht den Fehler machen, wo es gerade so viel regnet, uns auf den Regen zu fixieren, sondern wir haben es eben mit beiden Phänomenen zu tun und dann kommt noch die Hitze dazu. Und insofern ist es ganz, ganz schwierig, sich an solche Verhältnisse anzupassen.
Jetzt gibt es Leute, die sagen dann ganz einfach, unbeeindruckt von der Wissenschaft, schau mal aus dem Fenster, so trocken und heiß, wie die Wissenschaftler immer sagen, oder so nass ist es doch überhaupt nicht. Haben Sie es langsam aufgegeben, den Menschen den Unterschied zwischen Wetter und Klima zu erklären oder sind Sie da noch mutig?
Na, ich bin immer Optimist und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit den Leuten ins Gespräch komme, dann verstehen sie es auch. Es gibt bei uns ja so einen Spruch, der lautet, Klima ist das, was man erwartet und Wetter ist das, was man bekommt. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, so dieses Wechselspiel zwischen Wetter und Klima. Und wir müssen einfach sehen, dass es so ähnlich ist wie mit dem gezinkten Würfel. Wenn wir also einen Spielwürfel haben, den auf die 6 zinken, ja, dann kommt eben die 6 häufiger. Aber die anderen Zahlen können eben auch noch kommt. Ne? Und die globale Erwärmung ist noch nicht so stark, dass das Klima nun total außer Rand und Band ist. Ne? Aber wir können natürlich schon sehen, dass es da eine gewisse Manipulation im Wettergeschehen gibt.
Manipulation durch wen?
Durch uns Menschen, durch den Ausstoß von Treibhausgasen, wie wir sagen. Also vor allen Dingen dadurch, wie wir Energie erzeugen, dass wir Kohle verbrennen, dass wir Öl verbrennen, dass wir Erdgas verbrennen. Und ich meine mit wir alle Menschen auf der Welt, nicht nur wir in Deutschland, weil das Problem ist ein globales. Und das können auch tatsächlich alle Länder nur gemeinsam lösen.
Ich habe gezielt nach dem Wort Manipulation, nach Ihrer Definition gefragt, ja, weil ja viele sagen, die Wissenschaftler, die manipulieren das oder die Politiker. Wie sehr ärgert Sie das, dass Wissenschaft nicht mehr ernst genommen wird?
Ja, das ist schon ein Problem, das wir in den letzten Jahren immer häufiger beobachten. Das hatten wir auch bei Corona schon, ja, dass man Wissenschaftlern irgendetwas unterstellt hat, was natürlich überhaupt nicht richtig ist. Und ja, das fällt alles so in den Bereich Fake News, alternative Fakten und so weiter. Wir haben eine sehr, sehr schwierige gesellschaftliche Entwicklung im Moment und wir müssen aufpassen, dass uns das nicht irgendwie aus dem Ruder läuft, dann beim Klima, beim Wetter. Da fängt das an und nachher hört es dann auf beim Verlust der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte.
Den Menschen im Ahrtal, dem muss man nicht sagen, dass die Lage ernst ist, dass es mindestens 7:07 ist, wenn nicht sogar 3 Minuten. Warum geht da nicht der ganz große Ruck durch unsere Gesellschaft?
Ich glaube, das liegt in der Natur von uns Menschen. Wir Menschen leben im Hier und im Jetzt. Und unser Gehirn interessiert sich in erster Linie nur dafür, was gerade passiert. Mir haben Neurowissenschaftler erzählt, dass die Zukunft, die wir ja nicht spüren können, gewissermaßen im Gehirn downgegradet wird. Ja? Und in dem Zusammenhang ist es eben extrem schwierig, Menschen dazu bewegen, etwas zu tun, obwohl sie die Auswirkungen jetzt gar nicht noch so richtig spüren und vor allen Dingen, weil die Auswirkungen ihres Handelns, das heißt also die Folgen ihres Handelns, werden sich ja erst sehr viel später mit Zeitverzögerung einstellen. Das heißt also gewissermaßen, man hat keine Belohnung, jedenfalls keine Belohnung sofort. Und deswegen ist es eben so schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, jetzt etwas zu tun.
In einem Interview haben Sie mal gesagt, wenn man Sie zum König der Welt machen würde, wäre das Klimaproblem in 20 oder 30 Jahren gelöst. Was würde König Mujib jetzt gleich machen, wenn er im Amt wäre?
Ja, also es ist ja in erster Linie ein Energieproblem, also wie wir Energie erzeugen. Das können wir machen auch über Sonne, Wind und so weiter, wenn wir überhaupt kein Energieproblem auf der Erde ist. Das eine, wir wissen auch ganz genau, wie wir diese Technologien nutzen können. Das wird ja heute schon gemacht und wir haben auch genügend Geld. Also mir soll keiner erzählen, dass kein Geld da ist. Und was würde ich also tun? Ich würde die Subvention für die nicht nachhaltigen Produktions, die würde ich kappen. Ja, in dem Moment, wo Umweltzerstörung nicht mehr subventioniert wird, und das ist tatsächlich der Fall im Moment, Umweltzerstörung wird subventioniert. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, wo es nicht mehr lohnt, die Umwelt zu zerstören, haben natürlich die sauberen Energien viel bessere Chancen und würden sich in Windeseile durchsetzen.
Der Klimaforscher Mujib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Stell dir vor, es regnet und keiner denkt ans Klima. Unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich mit dem Kognitionspsychologen Christian Stöcker eben über Regen, von dem wir in den vergangenen 12 Monaten in Deutschland so viel hatten wie noch nie und warum das für einige die perfekte Ausrede ist, sich nicht mit dem Klimawandel zu beschäftigen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Eine der wichtigsten deutschen Bahnstrecken wird dicht gemacht. Ab heute Abend 23 Uhr fahren keine Züge mehr auf der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Die Strecke wird saniert und das dauert zumindest laut Plan 5 Monate, also bis Dezember. Hunderte Züge müssen dann täglich auf andere Routen ausweichen. Sie fahren zum Beispiel über Ludwigshafen. Damit Platz für die Fernverkehrszüge ist, wird der Regionalverkehr ausgedünnt. Pendlerinnen wie dieser Frau steht eine harte Zeit bevor.
Das ist natürlich schon schwierig, weil die Direktverbindung fehlt. Und ich werde halt ausweichen auf andere Züge. Das dauert länger natürlich, das ist auch ein bisschen unbequemer. Aber ich denke, es muss sein, dass die Bahn renoviert wird, die Schiene. Und da machen wir eben das Beste draus.
Die Riedbahn ist nämlich nicht nur eine der meistbefahrenen Streckenabschnitte der Bahn, sondern bisher auch einer der störanfälligsten. Deswegen wird sie ja saniert. Im Regionalverkehr wird es einen Ersatzverkehr geben mit Bussen. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Bahnsprecherin Anja Brücker.
Alle Änderungen sind bereits schon in den Fahrplänen hinterlegt. Also die Fahrzeit zwischen Frankfurt und Mannheim verlängert sich dadurch um etwa 30 Minuten. Und selbstverständlich haben wir die Umleitungsstrecken über Mainz und Worms bzw. über Darmstadt vorab auch für die zusätzlichen Verkehre vorbereitet. Denn neben den Fernzügen werden ja auch Güterzüge über diese Strecken umgeleitet.
In der Slowakei baut die Regierung das Land in ihrem Sinne um. Kritiker sagen, sie baut die Demokratie ab. Sie hat schon beschlossen, die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft abzuschaffen. Außerdem löst die Regierung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf und ersetzt ihn durch ein Konstrukt unter eigener Kontrolle. Die Regierung unter Ministerpräsident Fico hat außerdem ein weiteres Gesetz beschlossen, das heute in Kraft tritt. Der linkspopulistische Regierungschef war vor 2 Monaten bei einem Attentat schwer verletzt worden. Marianne Alweis berichtet.
Durch das sogenannte Lex-Attentat sollen Politiker besser geschützt werden. Proteste vor ihren Wohnsitzen werden verboten und das Versammlungsrecht auch sonst eingeschränkt. Etwa im Umkreis von 50 Metern vor dem Parlament, dem Regierungssitz und dem Präsidentenpalast. Allgemein können Proteste leichter verboten werden. Darüber hinaus enthält das neue Sicherheitspaket eine lebenslange Rente, außer für Präsidenten auch für Parlamentspräsidenten und Premiers nach mehr als 2 Amtszeiten. Das trifft in der Slowakei bisher allein auf Robert Fico zu. Alles im Schnellverfahren, ohne Debatte im Parlament. Für den Herbst hat die Fico-Regierung neue Sicherheitsgesetze angekündigt, Lex Attentat 2 und 3. Die Opposition will vor das Verfassungsgericht ziehen. Bei der ebenso umstrittenen Strafrechtsreform war dieser Schritt allerdings nicht erfolgreich. Die slowakischen Richter billigten einen Großteil des Gesetzes, etwa kürzere Strafen für Korruption und die Abschaffung der Sonderstaatsanwaltschaft. Die beschäftigte sich mit hochrangigen Korruptionsfällen, auch aus dem Umfeld von Fico.
Arbeitsplätze statt Terror für Menschen in Afrika. Darum geht es kurz gefasst beim Treffen der sogenannten Sahel-Allianz heute und morgen in Berlin. Im Mittelpunkt stehen die Länder der Sahelzone, also Mauretanien, Burkina Faso, Mali, Niger und Tschad. Was genau da besprochen wird, erklärt unsere Korrespondentin Nina Amin.
Die Sahel-Allianz will die Menschen in diesen afrikanischen Ländern unterstützen. Beispielsweise, indem Jobs geschaffen und junge Menschen ausgebildet werden. Oder auch, indem die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln der oft unterernährten Bevölkerung sichergestellt wird. Zurzeit ist Bundesentwicklungsministerin Schulze von der SPD Vorsitzende der Sahel-Allianz. Besonders Mauretanien muss ihrer Meinung nach stärker unterstützt werden. Viele Menschen sind in der Region auf der Flucht vor bewaffneten Konflikten. Der nordwestafrikanische Küstenstaat nimmt einen Großteil der Geflüchteten auf. Damit hilft Mauretanien laut Schulze dabei, dass die Menschen nicht nach Europa weiterziehen. Zu dem Berliner Treffen kommen der mauretanische Wirtschaftsminister sowie mehr als 150 Teilnehmende aus über 30 Staaten.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.